Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Wissenschaft DRS 2, das Magazin für Naturwissenschaft, Medizin und Technik. Das sind unsere Themen. Macht der Politik und Ohnmacht der Wissenschaft. An der Klimakonferenz vergangene Woche in Barcelona war die Wissenschaft nur Zaungast. Dann 20 Jahre Fall der Berliner Mauer. In unserem Schwerpunkt blicken wir aus wissenschaftlicher Perspektive auf zwei damit verbundene Phänomene. Zum einen, der Mauerfall hieß für die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der DDR zunächst, ihre Institutionen wurden aufgelöst. Sie standen auf der Straße. Eine Recherche über Hintergründe und Folgen. Und den Menschen brachte er den Tod, der Tier- und Pflanzenwelt schenkte er Ruhe. Ein biologischer Blick auf den früheren Grenzstreifen zwischen DDR und BRD, zwischen Ostblock und Westen. Das ist Wissenschaft DRS 2, am Mikrofon Patrick Tschudin. In Barcelona ist die letzte Vorbereitungsrunde für das neue weltweite Klimaabkommen am Freitag zu Ende gegangen. Konkrete Resultate zu vermelden gibt es aus Barcelona allerdings kaum. Bei der Menge an CO2, die sie einsparen wollen, beharrten die Industrieländer auf zusammengenommen 12-18%. Der Weltklimarat IPCC sagt aber, dass 25-40% nötig wären. Unser Kollege Thomas Häusler war in Barcelona dabei. Er hat dort mit Andreas Fischlin gesprochen. Fischlin ist Klimatologe an der ETH Zürich, Mitautor beim Weltklimarat IPCC und Mitglied der Schweizer Verhandlungsdelegation für Kopenhagen. Thomas Häusler fragte Fischlin zunächst, wie er beurteilt, dass die Politiker der Industrienationen den CO2-Ausstoß ihrer Länder deutlich weniger drosseln wollen, als die Wissenschaft ihnen rät.
Die neuesten Ergebnisse würden nach meiner Interpretation, aber das muss man vorsichtig genießen, weil das ist nicht durch IPCC abgesegnet sozusagen, sondern das sind Eindrücke, die man bekommt, wenn man die neuesten Forschungen ansieht, dass es mir wesentlich wohler wäre, wenn wir versuchen würden, in der oberen Hälfte dieses Bereichs von 25-40% zu sein. Es ist zum Beispiel wirklich so, dass die Emissionen stark angestiegen sind in den letzten Jahren. Sie sind praktisch noch nie so stark gewachsen in den letzten Jahrzehnten wie seit 2000. Das heißt, wir haben hier wirklich eine beunruhigende Entwicklung gehabt. Und dann ist es auch richtig, dass wir in der Wissenschaft festgestellt haben, dass gewisse Prozesse sich beschleunigen in einem Maß, das wir beim Verfassen des letzten IPCC-Berichts nicht vorausgesehen haben. Ein Beispiel dafür ist das Schmelzen des arktischen Packeises.
Sagen ja, es gibt eine 2 Grad Erwärmung. Wird das dann schon Folgen haben für gewisse Leute? Also ist natürlich die Frage, wie viel zum Beispiel jetzt von irgendwelchen Effekten, die man schon sieht, zum Teil irgendwelche Stürme, da gibt es ja viele dafür und dawider, ob jetzt Hurricanes schon zugenommen haben oder nicht oder heftiger wurden oder nicht. Aber dass es in gewissen Gebieten dann durchaus auch schon Tote kosten kann, auch bei diesen 2 Grad, wenn man die erreicht.
Die Aussage bleibt, die IPCC gemacht hat. Mit einer Erwärmung ist damit zu rechnen, dass zum Beispiel Orkane, Hurrikane stärker werden, weil sie mehr Energie zur Verfügung haben. Aber ob sie häufiger werden, das wissen wir nach wie vor nicht. Es ist auch bekannt, dass zum Beispiel viele Stürme, die früher in südlicheren Breitengraden beschränkt waren, dass die beginnen, in Richtung auf uns sich zuzubewegen und dass damit stärkere Stürme in unsere Bereiche, zum Beispiel bis zum Mittelmeerraum kommen, die früher nie so weit nach Norden gegangen sind. Ich finde es aus diesem Grund sehr wichtig, und da sage ich einfach meine persönliche Meinung, dass wir wirklich dieses 2-Grad-Schutzziel sehr ernst nehmen und dass wir nicht erlauben, unter keinen Umständen, dass die Welt wärmer wird als 2 Grad. Wenn wir das aber tun wollen, dann müssen wir auch sehen, dass das, was wir im Moment bereit sind zu machen, einfach nicht genügt. Die bisherige Klimaschutzpolitik, wie sie sich jetzt abzeichnet auf Kopenhagen, die ist in Konflikt gemäß dem wissenschaftlichen Verständnis des Klimasystems mit diesem 2-Grad-Schutzziel. Das heißt, es ist nicht erreichbar, das 2-Grad-Schutzziel. Man möchte es zwar, aber man will es zu billig.
Sie haben es jetzt eben angetönt, also jetzt ist die Politik an der Reihe und die Wissenschaftler sitzen quasi da und müssen zuschauen, wie fühlt man sich da?
es läuft einfach so, wie wir uns das schon etwas gewohnt sind. Das ist manchmal frustrierend oder beunruhigend, weil ich befürchte auch um meine eigene Betroffenheit oder die meiner Töchter oder meiner Enkelin, die ich bald erwarte. Das sind Dinge, die mich sehr beunruhigen. Andererseits verstehe ich einfach, dass es unsere Aufgabe als Wissenschaftler ist, möglichst objektiv versuchen zu informieren, den wirklichen wissenschaftlichen Erkenntnissen zur Verfügung zu stellen der Politik. Und wir wissen halt auch, dass das ein langsamer Prozess ist.
Es gibt ja durchaus Diskussionen, auch unter Wissenschaftlern, zum Beispiel Jim Hansen, der sehr aktiv ist und auch sagt, dass die Wissenschaftler auch auf die Barrikaden gehen müssen. Und diese Diskussion, die findet in Ihnen selber nicht statt.
Natürlich findet die in mir selbst statt, aber ich fühle mich als Wissenschaftler vor allem verpflichtet der Wissenschaft gegenüber und ich darf nur als Individuum auch meine private Meinung haben. Ich kritisiere Hansen nicht, denn Hansen hat sehr viele gute Gründe für seine Haltung und ich gebe ihm sogar in vielen Punkten recht. Insbesondere weiß ich beispielsweise, dass eben Korallenriffe durch ein 2-Grad-Schutzziel nicht geschützt werden können. Das ist nicht mehr möglich, das ist zu hoch. Und wenn jemand wirklich alle drastischen Auswirkungen des Klimawandels vermeiden möchte, und ich erachte ein Viertel Biodiversität in den Korallenriffen, das ist nun wirklich eine ziemlich happige Angelegenheit. Das ist aber unvermeidbar geworden, selbst bei einem 2-Grad-Schutzziel, dass viele wichtige Systeme gar nicht mehr gerettet werden können.
Bleiben wir dabei, dass die Politik meistens keine Wunder vollbringt, dass also Kopenhagen jetzt nicht den riesigen Durchbruch bringen wird. Man wird irgendein Abkommen finden, das sicher nicht 30% Reduktion bei allen Ländern bringen wird. Was ist dann die Rolle der Wissenschaft? Gibt es da noch Dinge, die die Wissenschaft noch im Köcher hat?
Das ist sicherlich so, dass die Wissenschaft auch seit dem letzten IPCC-Bericht keineswegs geschlafen hat und auch viele neue Ideen entwickelt hat. Auch Ideen, die zum Beispiel diesen Prozess unterstützen, indem jetzt schon fast ständig angeboten wird, Hochrechnungen, was würde passieren beim jetzigen Stand der Verhandlungen mit dem Klima. Da gibt es Artikel, die sagen, wie die Temperatur sich verhalten würde, wenn jetzt das so beschlossen würde, wie es jetzt vorgeschlagen ist. Und da ist die Wissenschaft ständig dabei, das auch zu begleiten.
Dass die Wissenschaftler dann eben auf diesen Zug aufgesprungen sind und diese Hochrechnungen gemacht haben, das fand ich auch sehr griffig. Aber ist das nicht zu spät gekommen? Hätte man da nicht schon früher solche Sachen machen müssen?
Nein, ich denke nicht. Das, was das Problem ist hier bei diesem Prozess, ist eigentlich, ob das in einer Demokratie wie der schweizerischen auch breit genug abgestützt ist. Das ist eher das Problem, ob die Bevölkerung, ob die Öffentlichkeit auch genügend informiert ist über diese Dinge. Was fehlt, ist der Druck von unten, von der Bevölkerung, die sagt, wir wollen unsere Schweiz möglichst so bewahren, wie wir sie lieb gewonnen haben und deshalb bitte macht einen wirksamen Klimaschutz. Wenn das der Fall wäre, dann würden die Informationen zwischen der Wissenschaft und den Politikern problemlos geschmiert laufen. Das würde ich fast wetten.
Andreas Fischlin, Klimatologe an der ETH und Mitglied der Schweizer Delegation vergangene Woche in Barcelona an der Vorbereitungskonferenz für den Klimagipfel in Kopenhagen im kommenden Dezember. Die Fragen stellte ihm in Barcelona Thomas Häusler. Und nun zu unserem Schwerpunkt zu 20 Jahre Mauerfall. Als am 9. November 1989 in Deutschland die Mauer fiel, da trafen nicht nur zwei politische Systeme unmittelbar aufeinander. Auch die Wissenschaften mussten wiedervereinigt werden. Ein Mammutprojekt. Allein an der Akademie der Wissenschaften der DDR arbeiteten 24.000 Personen an 60 Forschungsinstituten. Dazu kamen weitere Wissenschaftler an anderen außeruniversitären Forschungseinrichtungen und an den Hochschulen. Für viele von ihnen bedeutete die Vereinigung von BRD und DDR vor allem eines: das Aus ihrer akademischen Karriere. Denn sie wurden erstmal auf die Straße gestellt und mussten beruflich von vorne beginnen. 20 Jahre nach der Wende wollten wir wissen, wie es den Natur- und Technikwissenschaften der ehemaligen DDR seither ergangen ist. Beate Kroll hat recherchiert.
Den 31. Dezember 1991 wird Norbert Langhoff nie vergessen. An diesem Tag macht er im Institut für wissenschaftlichen Gerätebau für immer das Licht aus. Ein letzter Blick in die leeren Räume. Dann gehört die einst größte Forschungseinrichtung der Akademie der Wissenschaften der DDR der Vergangenheit an. Der Professor für Maschinenbau und seine 1700 Mitarbeiter sind abgewickelt. Am Tag des Mauerfalls schien ihm das noch undenkbar.
Wir haben die Wende begrüßt. Ich habe früh am Frühstückstisch mit meiner Frau gesessen und als ich diese Nachricht hörte, sind uns beiden die Tränen runtergekullert. Also es war schon ein Ereignis, das jedem sehr nahe gegangen ist. Und das war natürlich verbunden mit großen Hoffnungen. Wir hatten nun gehofft, dass diese Öffnung und diese Freiheit, die sich daraus ergeben hat, sich sehr positiv auf unsere Arbeit auswirkte.
Die Wissenschaftler freuten sich vor allem darauf, endlich zeigen zu können, was in ihnen steckt. In der DDR hatte ihre Arbeit unter dem COCOM-Embargo gelitten, das der Westen über die Ostblockstaaten verhängt hatte. Das Embargo hatte jeglichen Handel mit Hochtechnologie verboten, ein Desaster für die Natur- und Technikwissenschaftler, die gezwungen waren, bereits vorhandene Verfahren und Geräte doppelt zu erfinden.
Entscheidend ist, dass wir wenig eingebunden waren in die internationale Arbeitsteilung. Dass es zwar Abkommen gab mit den osteuropäischen Ländern, also den sozialistischen Ländern, dass aber das technische Niveau und die Möglichkeit, auch von dort Hightech-Produkte als Zulieferteile zu bekommen, die waren einfach nicht gegeben. Wir mussten das selber entwickeln und das hat natürlich auch frustriert, nicht? Wenn Sie also sozusagen mit hängender Zunge hinter anderen hinterher robben, wohl wissend, dass Sie sozusagen dieses Niveau aufgrund fehlender Voraussetzungen nicht erreichen können.
Bei der Evaluierung der Akademieinstitute nach der Wende traf der Mangel die Forscher ein zweites Mal. Die westdeutschen und aus dem westlichen Ausland stammenden Kollegen machten die Qualität der Forschung an den Ergebnissen fest und die beeindruckten sie nur selten. Auch die geringe Zahl der Publikationen, die zum Teil ganz profan auf Papiermangel zurückzuführen war, und die Tatsache, dass viele DDR-Wissenschaftler nur schlecht Englisch sprachen, wirkte sich bei der Evaluierung negativ aus. Und nicht nur da, erinnert sich der westdeutsche Historiker Jürgen Kocker.
Wenn es dann darum ging, das neu gegründete Institut oder die umgegründete Fakultät einer Universität neu zu besetzen, dann wurde ausgeschrieben. Und es bewarben sich Wissenschaftler aus dem Westen, aus dem Osten und aus dem Ausland. Und in dieser Wettbewerbssituation sind dann häufig die Bewerber aus Ostdeutschland benachteiligt gewesen, weil die Definitionen der neuen Lehrstühle nach dem gewählt worden waren, was im Westen üblich war.
Hinzu kam, dass auch in Westdeutschland die Stellen für Wissenschaftler knapp waren. An einen Bonus für politisch unbelastete Ostwissenschaftler war aus Sicht der Besetzungskommissionen daher nicht zu denken. Den vom Wissenschaftsrat gefassten Plan einer bundesweiten Evaluierung machte das Beamtenrecht zunichte. Schwache West durch starke Ostwissenschaftler zu ersetzen, wäre die alten Bundesländer teuer gekommen. Der Strukturkonservatismus hat sich durchgesetzt, sagt der Konstanzer Philosoph Jürgen Mittelstraß.
Das Problem im Einzelfall ist eben eigentlich immer dies gewesen. Die Leute wurden herausgeworfen. Sie wieder hereinzubringen, hätte immer bedeutet, eine Universität dazu zu bewegen, sie wieder aufzunehmen oder die Wissenschaftspolitik zu bewegen, hier etwas zu tun. Das ist im Einzelfall selten erfolgreich gewesen. Irgendwie wollte man dann mit diesen Leuten nichts mehr zu tun haben. Dass darunter exzellente Leute waren, das wurde übersehen oder man hat absichtlich vorbeigesehen.
Die Geschichten, die über entlassene DDR-Wissenschaftler kursieren, sind zum Teil tragisch. Manche haben als Versicherungsvertreter angeheuert oder im Supermarkt Regale eingeräumt. Andere glitten in Depressionen ab oder nahmen sich sogar das Leben. Auch Norbert Langhoff erzählt, dass er als ehemaliger Direktor eines Akademieinstituts für viele ein rotes Tuch war. Dabei hatte die SED mehrere Parteistrafen gegen ihn verhängt. Unter anderem, weil er sich weigerte, ein Bild von Erich Honecker in seinem Büro aufzuhängen. Dass den Evaluierern solche Interna nicht bekannt waren, kann Norbert Langhoff verstehen. Dass sie ihm und seinen Kollegen fachlich wenig zugetraut haben, hat ihn hingegen verärgert. Auch an Treffen mit westdeutschen Consultants denkt er noch immer mit Grausen zurück. Das funktioniert nicht, hieß es, wenn er und seine Mitarbeiter Konzepte für eine Umstrukturierung vorlegten. Umso mehr freut es Norbert Langhoff, dass am ehemaligen Akademiestandort in Berlin-Adlershof heute wieder reger Betrieb herrscht. Viele Mitarbeiter der Natur- und Technikwissenschaftlichen Akademieinstitute haben Technologie- und Forschungsfirmen gegründet. Neben ihrem Wissen kam ihnen dabei auch die Struktur der DDR-Forschung zugute. Der Sozialismus setzte auf Kollektive. Die meisten Gründer konnten deshalb sofort und ohne interne Reibungsverluste loslegen. Auch Norbert Langhoff, der ebenfalls eine Firma gegründet hat, schwört auf ein paar alte Akademieprinzipien, wie zum Beispiel den Fünfjahresplan, den er heute Roadmap nennt.
Wir haben bisher die Gewinne, die wir erwirtschaftet haben, immer reinvestiert in neue Arbeitsplätze und Ausrüstung. Und wir haben eine Strategie für die Entwicklung des Unternehmens entwickelt, die für 5 Jahre ausgelegt ist. Und jedes Jahr erfolgt eine Aktualisierung und alle 2 Jahre eine Überarbeitung der Strategie, sodass wir immer im Auge behalten, wohin entwickeln sich die Märkte aus unserer Kenntnis und welche Möglichkeiten bieten uns in absehbarer Zeit auch die Forschungsergebnisse, die sich also aus unseren Kontakten mit Forschungsinstituten ergeben.
Ist die Wiedervereinigung für die Natur- und Technikwissenschaftler also letztlich doch gut gelaufen? Verglichen mit den Kollegen aus den Geistes- und Gesellschaftswissenschaften haben sie die besseren Karten gehabt. Ihr Know-how wurde in der Industrie geschätzt, außerdem galten sie ideologisch als weniger belastet. Im Vergleich mit den Kollegen aus dem Westen standen sie nach der Wende schlechter da. Die Natur- und Technikwissenschaftler aus dem Westen gewannen den Kampf der Köpfe, der nicht nur zur Zeit des Kalten Krieges ein ungleicher war.
Beate Kroll über die Folgen des Mauerfalls vor 20 Jahren für die Wissenschaften in der DDR. Die Mauer. Was in Berlin bis zum 9. November 1989 stand, das war nur ein Teil des Grenzstreifens entlang des sogenannten Eisernen Vorhangs, also der Grenze zwischen dem kapitalistischen Westen und dem sozialistischen Osten. Dieser Streifen Land brachte den Menschen den Tod, die ihn illegal überqueren wollten. Der Tier- und Pflanzenwelt andererseits aber bot er während Jahrzehnten einen geschützten Raum zur ungestörten Entfaltung. Der streng bewachte Grenzstreifen reichte von der Barentssee bis zum Schwarzen Meer. Die ganzen 8.500 Kilometer reiht sich darum heute quasi als Nebenprodukt des Kalten Krieges ein Biotop ans andere. Diese wertvolle, an Biodiversität sehr reiche Kette auch in Friedenszeiten zu erhalten, darum bemühen sich Naturschützer aus Ost und West. Hören Sie die Reportage von Katharina Boxler.
Traudi und Jürgen Stark machen rüber, 20 Jahre nach dem Mauerfall. In ihrem staubigen Kombi rumpeln sie, als wäre es die normalste Sache der Welt, über einen Sandweg Richtung Grenze. Heute die unsichtbare Trennlinie zwischen den Bundesländern Sachsen-Anhalt und Niedersachsen, früher der eiserne Vorhang zwischen Ost und West.
Jetzt fahren wir genau über die Grenze. Die liegt in diesem sogenannten vorgelagerten Hoheitsgebiet oder Todesstreifen, sagen einige auch dazu. Und wir fahren jetzt genau auf den Zaun zu. Der steht da an Originalstelle. Ein Stückchen von der ehemaligen innerdeutschen Grenze und als Denkmal stehen geblieben, weil hier Hans Frank ums Leben gekommen ist.
Am 17. Januar 1973 gelang es Hans Frank, hier bei Salzwedel in der ostdeutschen Altmark, den 3 Meter hohen Metallzaun zu überwinden. Was der 25-jährige Ostdeutsche nicht wusste, der Zaun war durch Selbstschussanlagen gesichert. Schwer verletzt konnte sich der junge Mann noch auf westdeutsches Gebiet schleppen, wo er verblutete. 1400 Kilometer lang war sie, die deutsch-deutsche Grenze. 434 Wachtürme, 870 Kilometer Grenzzaun, davon 440 Kilometer mit Selbstschussanlagen und 230 Kilometer mit Minenfeldern gesichert. 916 Menschen fanden hier den Tod. In einem Gebiet voller Leben. Zynisch wohl, aber nicht zufällig. Denn der Todesstreifen war vielen seltenen Tier- und Pflanzenarten Überlebensraum und ist es noch heute. Jürgen und Traudi Stark beobachten es, dieses üppige Leben, jeden Tag. Sie, die engagierte Naturschützerin aus Interesse, eher als Angestellte des Deutschen Naturschutzbunds, auch der Profession wegen.
Also man hört auf jeden Fall den Zilpzalp, die Mönchsgrasmücke, vorhin hat man gerade die Heidelerche gehabt, dann war da ein Teichrohrsänger gewesen, der Kuckuck auch im Hintergrund, den ich so mitkriegte, ne? Und dann flötet hier noch die Amsel gerade zwischendurch. Ja, im Hintergrund ist sie gerade noch. Ne?
Wir sehen ja gerade, hier vorne kommt gerade eine männliche Rohrweihe vorbeigeflogen. Ist das nicht spannend, dass der uns hier natürlich jetzt so was Schönes hier vorspielt? Der brütet in Feuchtgebieten, also in Schilf. Seine Frau sitzt bestimmt jetzt im Schilf auf der Eier und er holt jetzt noch was zum Futtern. Ja.
Seit dem Fall der Mauer, seit 20 Jahren, kämpfen Naturschützer für den Erhalt des sogenannten Grünen Bands, für die Unversehrtheit dieses im Kalten Krieg für Menschen gesperrten Grenzgebiets, das sich von der Barentssee, der Grenze zwischen Norwegen und Russland, quer durch Europa bis ans Schwarze Meer erstreckt. Zwischen 50 und 200 Meter breit war der Grenzstreifen, eine No-Go-Area für Menschen, für Wildtiere und Pflanzen aber eine unzerschnittene Nord-Süd-Passage, erklärt Dieter Leupold beim Naturschutzbund Sachsen-Anhalt, der Mann fürs Grüne Band.
Manche Vogelarten, das Braunkehlchen, das kommt mit solchen Streifen sehr gut klar. Der Fischer, der hat natürlich sehr viel komplexere, großräumige Lebensansprüche. Und solche Arten haben einfach von dieser Zwangsberuhigung nicht nur des unmittelbaren Grenzstreifens, sondern auch des gesamten Hinterlandes profitiert. Die Grenze war ja in mehreren Zonen aufgeteilt. Wir hatten einen 500-Meter-Streifen, wo auch vergleichsweise wenig intensiv Land- und Forstwirtschaft betrieben wurde. Und letztendlich auch eine 5-Kilometer-Zone, in die man nur mit Passierschein gekommen ist. Und auch auf westdeutscher Seite wurden die Bereiche ja als Zonenrandgebiete bezeichnet. Und dort hat auch vieles nicht in dem Umfang oder erst sehr viel später an Eingriff in die Natur stattgefunden wie andernorts in Deutschland. Sodass dann auch Arten, die wirklich sehr großräumige Lebensansprüche haben, sei es der Fischotter, der Schwarzstorch, der Kranich oder der Seeadler hier, letzte Rückzugsgebiete gefunden haben.
Doch Politiker und Bauern taten und tun sich schwer. Der Staat verschleppte die Eigentumsklärung und heute fehlt der Bundesrepublik, Besitzerin von 2/3 des Grenzlandes, das Geld für den aktiven Schutz dieser wertvollen Biotope. Zudem bestanden viele Ackerbauern darauf, die teilweise äußerst fruchtbaren Böden endlich intensiv bewirtschaften zu können. 15% der einzigartigen Biotopkette wurden deshalb bereits kurz nach der Wende zerstört. Der Deutsche Bund für Naturschutz kauft mit Spendengeldern möglichst viele dieser Flächen auf. Moore werden von Bäumen freigehalten, Feuchtwälder wieder geflutet, Äcker werden renaturiert und durch die Industrie vergiftete Böden und Gewässer gereinigt. Biologe Dieter Leupold zeigt von einer kleinen Brücke in die Jeetze, ein ruhiges Flüsschen mit beunruhigender Vergangenheit.
Hier ist eine ehemalige Grenzerbrücke, Bestandteil dieses 500-Meter-Sperrzaunes. Die Jeetze kommt ja aus Salzwedel. Und zu DDR-Zeiten gab es in Salzwedel noch eine alte Chemiefabrik, die unter anderem Schwefelsäure hergestellt hat und wo es auch regelmäßig zu Havarien kam, mit der Folge, dass dann Schwefelsäure oder ähnliche Stoffe in die Jeetze gelaufen sind. Es gab dann Fischsterben und wurde immer Alarm ausgelöst. Und bevor die toten Fische in den Westen geschwommen sind, mussten sie dann immer rausgesammelt werden. Und das passierte dann hier an diesem Punkt.
Und wie hat sich denn jetzt die Jeetze zum Beispiel erholt von diesen wiederholten eben Säureattacken sozusagen?
Ja, also die Wasserqualität der Jeetze ist eben insbesondere auch durch den Bau von Kläranlagen nach der Wende deutlich besser geworden. Wir können es jetzt hier sehen, hier fliegt jetzt gerade die gebänderte Prachtlibelle, Calopteryx splendens, die schon vergleichsweise sauberes Wasser braucht. Die hat also, würde ich mal vermuten, zu DDR-Zeiten hier sicherlich große Schwierigkeiten gehabt in diesem Fluss.
Eingebettet in malerische Uferböschungen mit Büschen und Blumen fließt sie heute dahin, die Jeetze, umworben von flatternden Libellenwolken. Ruhig ist's. Ruhig wie die ganze Landschaft der Altmark. Links und rechts und flussauf und abwärts, soweit das Auge reicht eben, alles flach. Und doch ungemein abwechslungsreich, dass flaches Land so schön sein kann. Baumgruppen, Teiche, Trocken- und Torfwiesen, Hecken und Moore, Feucht- und Auenwälder geben der Landschaft Struktur und Schönheit und bieten Lebensraum für Knabenkraut und Frauenschuh, für Johanniskraut und Augentrost, für Fischotter und Ringelnatter, für Neuntöter und Harlekinspinne, für stille und laute Gesellen.
Wenn jetzt die Dämmerung einsetzt, dann fangen die Laubfrösche an, wirklich, die brauchen ja gar nicht so viele Hunderte sein, aber sie haben so ein lautes Organ und dann geht das wirklich los, sie setzen dann los und dann geht das rat, 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 wirklich die ganze Nacht.
Hunderte Arten, die auf der roten Liste stehen, waren bereits zur Zeit der Wende da. Neue sind in den letzten Jahren hinzugekommen und bringen Traudi und Jürgen Stark ins Schwärmen.
Also ganz zu Anfang war für mich die große Überraschung immer der Schwarzstorch. Das ist ja so ein heimlicher Bruder. Wir kennen ja den Weißstorch. Und der Weißstorch, der sitzt ja bei uns Menschen in den Dörfern auf dem Schornstein oder egal, auf dem Dach, ne? Und mag uns eigentlich, ne? Aber der Schwarzstorch, der ist ja ein Kulturflüchter. Der ist ganz heimlich. Der wohnt im Wald und lässt sich von den Menschen gar nicht sehen. Und wenn du Sonnen siehst, dann ist das schon was Besonderes, muss ich wirklich sagen.
Das ist eher der Seeadler, ne?
Ja, und dann ist es so, wenn man in den Briezer Teiche, da kann man den Seeadler sehen. Ein Riesenvogel, ja? Und wenn man den sieht, wie verliebt er sein kann, wie die balzen. Und dabei diese Geräusche, die wir von sich geben, diese Balzgeräusche und so ein Riesenvogel, ja, das ist alles ein tolles Erlebnis.
Diese Landschaft ist ein Denkmal und Mahnmal zugleich. Dafür, wie die Natur einst war und dafür, wie der Mensch sein kann. Ein schmerzhafter Widerspruch, überall sichtbar, auch im Kleinen. Nicht weit weg von den Briezer Teichen etwa, auf einem Weg, wo früher DDR-Grenzsoldaten patrouillierten. In der ehemaligen Sperrzone wächst auf einer Salzflurawiese ein Kirschbäumchen, das da eigentlich gar nicht hingehört. Unbeabsichtigt gepflanzt wohl von einem der Soldaten, der einst auf einem seiner Kontrollgänge einen Kirschstein ins Gras spuckte.
Katharina Boxler. Weitere Informationen über die Tier- und Pflanzenwelt entlang des ehemaligen Eisernen Vorhangs und Bilder von dieser Gegend finden Sie auf unserer Website wissenschaft.drs.ch. Dort steht übrigens auch, wie Sie dieses Magazin als Podcast abonnieren können. Am Montag übrigens widmet sich DRS 2 von 9 bis 12 Uhr morgens dem 20. Jahrestag des Mauerfalls. DRS 2 Spezial am Montag von 9 bis 12 Uhr. Morgen Sonntag um 19.30 Uhr nach dem Echo der Zeit können Sie diese Ausgabe von Wissenschaft DRS 2 nochmals hören. Redaktion und am Mikrofon Patrick Tschudin. Hier geht es jetzt gleich weiter mit dem Radiorätsel. Nach ein paar Takten Musik empfängt Sie Irene Grüter.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.